Und damit herzlich willkommen beim Tuxflash, heute in unserer April-Ausgabe, in der Hoffnung, dass ihr nicht aufs Datum guckt. Und heute dabei, habt ihr gerade schon gehört, ist mal wieder der Jean. Hallo Jean.
Einen wunderschönen guten Abend, Mittag oder Morgen, wann auch immer ihr das hört.
Genau. Und ganz frisch dabei unser neuestes Mitglied im Team, der Lorenz. Hallo Lorenz.
Hallo, hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
Ja, gerne, gerne, gerne. Für alle, die den Lorenz noch nicht irgendwo kennen können, weil er auch noch nicht auf unserer Teamseite ist, der Lorenz wird unsere Regie verstärken, wenn ich das richtig erfahren habe. Ist doch so, oder?
Ja, genau, das ist richtig. Also Konzept für die Regie entwickeln, genau.
Alles klar, wunderbar. Sehr schön. Ja, ansonsten, habt ihr die Zeit gut verbracht von der letzten Folge?
Ja, ne? Also wir sind ja jetzt erfolgreich einmal auf Spotify gestartet, auf iTunes, auf Google Podcasts sind wir jetzt mittlerweile auch, auf YouTube, bei Linux Guides, bei der Tux-Tage, beim Tux-Tage-YouTube-Kanal und auf der Tux-Tage-Webseite. Also ich denke, ja, echt cool, dass wir das jetzt etwas erweitert haben. Und ja, allen neuen Zuhörern, die jetzt vielleicht über die andere Plattform kommen, Hallöchen.
Genau, damit hast du mir einiges vorweggenommen, ist aber nicht weiter schlimm.
Oh, sorry.
Da kann ich mir das von der Liste streichen, alles cool. ja, wir sind auf eure Wünsche eingegangen von den letzten Folgen und haben quasi unser Funkrepertoire erweitert auf eben die besagten Kanäle Spotify, Google Podcast und iTunes war das, genau. Ja, und wir haben inzwischen RSS-Feed. Zwar erstmal nur über deine Linux-Guide-Seite.
Der RSS-Feed auf. Könnt ihr euch auch abonnieren.
Ja. Genau. Gibt es eigentlich den Podcast auch als Download, also MP3?
Kannst du dir quasi über die Seite runterladen. Kannst du direkt anhören, aber du kannst auch den Link speichern unter. Dann kommt eigentlich die MP3.
Wunderbar.
Hatte ich, glaube ich, zum Anfang gleich getestet. Also man kann es auch ganz klassisch mitnehmen, wenn man kein mobiles Datenvolumen hat, ne? Falls das heutzutage noch der Fall ist.
Wobei, meins geht immer leer, muss ich sagen. Egal, wie gut ich aufpasse, am Ende des Monats ist immer Feierabend. Meistens dann so.
Ich habe auch nur einen Gigabyte. Also. Und dann vergisst man mal, wenn man irgendwie dann ein bisschen was streamt und dann ist es ruckzuck schon leer.
Oh ja.
Naja. Leider Gottes geht das relativ schnell. Naja. Was haben wir denn heute eigentlich im Angebot? Werdet ihr euch jetzt fragen, liebe Zuhörer, Zuschauer? Ganz einfach, wir haben drei schöne Themen wieder mal rausgesucht. Das erste Thema Ubuntu 21.4 und das zweite Thema wird sein, Windows 10 kann zukünftig Linux-Apps mit GUI ausführen, was auch sehr interessant ist. Und zu guter Letzt GNOME 40. Das ist so der kurze Abriss von der heutigen Folge.
Ja. Ich bin sehr gespannt.
Ja, klar. Ich auch, absolut.
Wollen wir gleich mit dem ersten Thema einsteigen oder habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen oder Wünsche oder
Abenteuer? Ich würde direkt reingehen.
Okay.
Ubuntu 21.04.
Ja, also man hört, Lorenz ist ein junger Wilder, der will rein, einfach rein.
Okay. Nicht falsch verstehen.
Nee, schon. Wenn der Call kommt, einfach rein in die Lane oder wie auch immer.
Genau.
Ja, ja. Wisst ihr denn den Codenamen von dem netten Ding?
Also ich weiß, dass irgendwas mit einem Nilpferd
ist. Ja, haariges Nilpferd. Die englische Übersetzung habe ich gerade nicht im Kopf.
Here's you, Tippo, wenn ich das halbwegs richtig ausspreche. Und ich muss sagen, ich finde das Maskottchen super, super süß auf dem Hintergrundbild oder sowas. Alleine deswegen ist es schon eine coole Ubuntu-Version, muss ich sagen. Aber ja, was haben wir denn so funktionstechnisch drinnen?
Funktionstechnisch kommt mal wieder der Versuch, Wayland als Default, was waren Wayland und Xorg, sind das Grafikserver? Grafikserver, ja, zu benutzen. Das hatten sie ja schon mal vor ein paar Versionen versucht, sind aber dann so ein bisschen durch die Akzeptanz der Community gescheitert. Was heißt ein bisschen? Ich glaube, das war irgendwo zwischen 12.4 und 14.4 haben sie es mal versucht. Und da war so Wayland noch nicht so weit. Ja, da war Wayland, glaube ich, noch nicht so weit. Oder was? War es zwischen 14.4 und 16.4? Ah, keine Ahnung. Also da war ich schon auf Ubuntu.
18 und 20 erst. Ich glaube 19, 10 oder sowas.
Ich wusste gar nicht, dass über Ubuntu überhaupt sich sowas schon mal gewagt hat.
Ja.
Aber insgesamt finde ich das ja immer ganz cool, wenn man sich mal an was Neues ranwagt. Aber natürlich will man dann besonders bei Ubuntu dann eben auch haben, weil es ja eine stabilere Version ist, das dann auch entsprechend läuft, was jetzt bei Wayland nicht immer der Fall sein muss.
Ja, wobei Wayland, muss ich sagen, das, was ich jetzt testen konnte, das läuft.
Also das Einzige, wo jetzt Wayland immer noch fehlschlägt, anscheinend jetzt auch bei Ubuntu noch, ist, wenn du einen proprietären NVIDIA-Treiber installiert hast, dann kann das einfach gar nicht mit Wayland und switcht auf Xorg um. Und da habe ich jetzt letztens vor 2 Tagen einen Testbericht gelesen, wo da jemand das wirklich versucht hat, auf seinen Rechner zu installieren. Das war Average Linux User, falls ihr ihn kennt, ist ein englischer Linux-YouTuber. Und der hat damit nur Probleme gehabt. Also irgendwie mit NVIDIA-proprietären Treiber läuft das wohl noch gar nicht rund. Aber ich glaube, wie ich gehört habe, soll das kommen jetzt in den nächsten Monaten, dass es auch mit Wayland gut funktioniert. Beispielsweise Fedora arbeitet da sehr, sehr hart dran. Die haben genau das gleiche Problem noch. Und da sind wir mal gespannt. Aber habt ihr selber Probleme mit Wayland gehabt?
Also ich bin ja Arch-Nutzer mit KDE. Also ich benutze ja immer noch Xorg. Ich habe zwar auf dem Raspberry Pi mal, oder habe es im Moment sogar, Ubuntu 21.4 jetzt mit Wayland. Natürlich gibt es da ein paar Bugs. Oder was heißt natürlich, bei mir gab es jedenfalls ein paar Bugs. Aber sonst lief das eigentlich alles okay und es lief auch tatsächlich ein bisschen geschmeidiger, sag ich jetzt mal, als auf Xorg.
Cool. Du, Micha?
Nö, ich hatte bis jetzt meine Ubuntu 21.4 Testinstallation auf meiner Hardware auf einer gesonderten Festplatte, um mal zu gucken, wie die Hardware überhaupt mit den Neuerungen läuft. Und da habe ich Wayland nur mit den Nouveau-Treiber, also den Quellöffnern, benutzt und ausprobiert. Und da hatte ich keine Probleme mit den proprietären Treibern, habe ich es noch gar nicht ausprobiert. Werde ich irgendwann mal machen. Das ist, scheint da ziemlich interessant zu sein, wenn es da noch nicht so geht. Wie gesagt, ich bin noch nicht gescheitert an der Stelle. Das werde ich mal ausprobieren. Das wusste ich vorher noch nicht, dass die da so leichte bis mittelschwere Problemchen noch haben.
Aber ich habe tatsächlich auch von jemandem gehört, dass der Ubuntu 21.4 installieren wollte und da dann totale Probleme hat. Also der musste dann irgendwie total viele Sachen ausprobieren.
Ja, das war Average Linux User. Ja, das der hat extreme sein. Probleme gehabt. Ja, aus irgendeinem Grund. Also hattest du Probleme mit dem Ubuntu 21.04 installieren?
Nee, ich habe das Micha? Einfach über den.
Beide sind gemeint. Also gerne beide.
Also ich habe es einfach über den Pi Imager geholt. Das ist ja auch eine ganz andere Version. Also ARM. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag. Aber bei mir hat es alles wunderbar funktioniert.
Ja, also ich hatte mit der Installation per se keine Probleme, aber das hatte ich ja, glaube ich, schon mal angesprochen. Im Nachhinein hat dann mein eigentliches Produktivsystem, nämlich mein PopOS 20.4, einfach nicht mehr gebootet. Der ist einfach in den leeren Grub rein. Und ich wusste bis heute nicht, woran das lag. Das war das einzige Problem mit 21.4. Ansonsten habe ich es dann weiter ausprobiert, mal geguckt, was ist neu, was geht nicht. Das war eigentlich bis dato ziemlich fluffig, aber ich habe es dann auch noch nicht weiter ausprobiert, weil ich werde es dann auch nochmal runterschmeißen, das 21.4, und mein quasi Test-Setup ein bisschen anders fahren, weil ich eigentlich bei PopOS bleiben möchte inzwischen, weil es mir eigentlich dann doch ziemlich gefällt, so wie es ist, obwohl es eigentlich auch nur ein leicht aufgebohrtes Ubuntu ist. Ja, also bis jetzt keine großen Problemchen.
Mal so eine Off-Topic-Frage. Nutzt du diesen Tiling-Manager, den da PopOS mitliefert? Also, ja.
Ja, wenn's zu unaufgeräumt ist auf dem Desktop, nehme ich es wirklich. Jetzt gerade nicht, weil während der Aufnahme könnte es mir ein bisschen die Fenster dahin drücken, wo ich sie nicht haben will, beziehungsweise auch das Teamspeak-Fenster dahin drücken, wo ich es nicht haben möchte. Weil er ja wirklich relativ stumpf, so wie du die Tiles eingestellt hast, das Ganze so anordert. Und manche Sachen passen da nicht rein. Aber ansonsten, wenn du wirklich relativ viele Dokumente, relativ viele einzelne Webseiten offen haben musst, ist das eigentlich super. Und ist auch per Default jetzt bei Manjaro mit drin, in der GNOME-Version.
Ach cool, sieh mal an.
Und also benutzt du auch schon den neuen Desktop, also Cosmic?
Nein, noch nicht, weil ich habe noch nicht die. Ab der 2010 kann man es ausprobieren. Die Version habe ich noch nicht irgendwo als Testinstallation. Und ab 21.4 soll es, glaube, oder soll es erst ab 21.4 als
Ab
Test kommen?
21.4 soll es auf jeden Fall offiziell mal mitkommen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt schon testen kann. Wenn man da sich irgendwas klont und hast du nicht gesehen, dann wird da vielleicht schon was irgendwie verfügbar sein. Aber also zur 2010 war es auf jeden Fall noch nicht da. Die haben das ja erst vor, ja, vielleicht 4 oder 6 Wochen angekündigt, gefühlt. Ne?
Ja, so
Also,
ungefähr,
das ist
ja.
ja relativ neu noch.
Ja, irgendwo habe ich mal gelesen, man kann es wirklich aus dem Git bei denen rausklonen und ich glaube, dass es schon ab 20.4 gehen soll und ab 21.4 dann sogar relativ beta-stabil laufen soll. Bei 21.4 soll es noch ziemlich buggy sein. Aber bin ich
Okay.
mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall werde ich es mir im Vorfeld angucken, weil mein Test-Setup wird dann auch eine zweite Pop-OS-Installation auf der Hardware sein. Weil ja Pop!OS dann doch ein bisschen die Grafiktreiber anders behandelt als jetzt ein Default Ubuntu. Dementsprechend würde ich gerne gucken, wo es dann mit meiner Hardware hingeht, weil ich ja dann doch irgendwann mal wieder aktiver streamen möchte und da sind mir die Treiber relativ wichtig. Nicht, dass ich upgrade und mir irgendwie mein Produktivsystem da komplett zerramme. Habe ich keine Lust drauf.
Ja, kann ich verstehen. Also, ich hatte auch mal Pop!OS 20.4 und ich hatte da auch eigentlich gar keine Probleme mit, vor allem nicht mit den Treibern. Also, ich habe es mir dann im Endeffekt selbst am Ende zerstört, wo ich dann mit den Kerneln rumgespielt habe, aber solange es lief, war ich total zufrieden damit. Also, ist wirklich ein super Distro und kann ich nur weiterempfehlen.
Also so aus dem Alltag, tipptopp. Ja, aber das Ding ist ja eh, wie ich zu Pop!OS gekommen bin. Es ist ja eh durch ein Missgeschick passiert. Das hebe ich mir mal für was anderes auf. Ich würde mal sagen, wir machen weiter. Es sei denn, es interessiert euch jetzt brennt. Wer es vielleicht noch
Ja,
nicht
komm.
hört.
Jetzt hast du es schon
Ja.
angeschnitten. Das kannst du jetzt nicht auf uns sitzen lassen.
Ja.
Wir könnten aber
Das werden wir mal schauen müssen. Ja.
anstattdessen können wir einfach am Ende dieser Folge sagen. Und das, meine Freunde, erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Ja,
Je
okay.
nachdem, wie wir wollen.
Nee, nee, alles cool. Jean hat ja schon mehrfach gesehen, dass ich ja relativ viel darauf auslege, meine Arbeitsfläche durchzustylen und zwar so, wie sie mir gefällt und wie ich damit am produktivsten arbeiten kann. Da
Und
war
dann
irgendwann
benutzt du den
mal.
GNOME Desktop.
Da war irgendwann, hatte ich mal Bock, die Pop!OS Icons auszuprobieren. Mit dem Ubuntu 20.4. Nee, Quatsch, da war es noch ein 18.4er. Und da musst du, damit du die Pop!OS Icons installieren kannst, das Repo von Pop!OS einbinden. Per PPA. Habe ich
Ah, okay.
gemacht, konnte ich installieren und irgendwann habe ich mir gedacht, ach hier, Ubuntu 20.4 ist relativ stabil, machen wir mal ein Dist-Upgrade. Dist-Upgrade von Ubuntu ist wunderbar durchgegangen und nach dem Dist-Upgrade hat er mir gesagt, oh hier, ich konnte einige Sachen nicht aktualisieren, möchtest du eine teilweise Systemaktualisierung durchführen? Kurz geguckt, was er machen möchte, da hat er irgendwelche Konflikte mit der GNOME Shell gehabt, da dachte ich mir, okay, du hast den Backup, mal gucken, was er dir draus macht. Und nach dem nächsten Booten hatte ich ein Pop!OS.
Das
Ja,
muss man auch erstmal
ulkig.
schaffen.
Ja, das war dann, naja, und seitdem, ich bin eigentlich begeistert, ich bin ganz froh. Weil wirklich die Treiberanbindung ist für mich eine Ecke schöner als beim Ubuntu, weil die Treiber kommen einfach schneller, weil das System 76 da deutlich schneller hinterher sein muss, weil sie ja auch quasi Hardwarehersteller sind.
Richtig, ja, also die haben ja nochmal einen ganz anderen Anspruch im Gegensatz zu irgendeiner anderen 0815-Distribution, würde ich mal sagen. Und das ist schon unglaublich, was die dann doch für eine Kompatibilität schaffen auch. Also da hat man echt selten von Problemen gehört bei Laptops mit Pop!OS. Gut, ist natürlich auch deren Steckenpferd, muss man sagen. Ne? Aber echt cool. Ich muss sagen, so generell als Distro, ja. Ich weiß nicht. Werden Pop!OS und ich wahrscheinlich keine Freunde mehr. Da bin ich einfach doch zu sehr in der Linux-Mint-Welt gefangen. Aber hey, warum nicht? Also, wem es gefällt.
Ja, ich glaube auch die eben mit Linux Mint dann eben auch nicht so viel anfangen können, für die ist dann Pop!OS eigentlich wunderbar. Und auch die Arbeit, die die geleistet haben, finde ich sehr gut. Aber ich kenne eigentlich nur sehr wenige, die das benutzen und ich habe es bei sehr wenigen gehört. Also der Micha ist jetzt eigentlich der Erste außer mir, von dem ich es jetzt gehört habe, dass er es benutzt. Insgesamt ist es ja anscheinend nicht so populär.
Wie gesagt, ich benutze es und ich bin ganz zufrieden damit. Also selbst mein Arbeitsgerät, was ja ein Tuxedo ist, Hashtag no Werbung, no Sponsor, muss man ja an der Stelle sagen, habe ich dann auch irgendwann mit einem Pop!_OS bestückt und das läuft genauso gut.
Oh,
Also so
cool.
überzeugt bin ich da, weil sie ja auch relativ viele Features gerade für Ubuntu haben. Zum Beispiel der Dark Mode. Der war beim Pop!_OS schon deutlich vorher drin, ist aber jetzt aktuell mit der 21.4 auch dazugekommen. Und damit schlage ich mal wieder die Brücke zurück zum Ubuntu 21.4, würde ich sagen.
Ist
Weil,
unglaublich, Micha, deine
ja,
Überleitungen.
unglaublich.
Respekt.
Unglaublich. Wenn ich es nicht immer sagen würde, man würde es gar nicht mitbekommen. Nee, Quatsch. Also der Dark Mode ist jetzt drin, gerade auch für die Anwendungsfenster, weil vorher war es ja so, die Steuerleisten oder Fensterleisten waren dunkel, aber der Inhalt hat ja halt die Netzhaut weggebrannt. Kann man inzwischen auch komplett dunkel machen. Finde ich ganz angenehm. Genauso cool finde ich es jetzt endlich, dass sie so einen Kritikpunkt, den sie schon eine ganze Weile hatten, endlich mal nachgebessert haben, nämlich die User-Verzeichnisse von anderen Usern zu schützen, indem sie einfach mal die Zugriffsrechte angepasst haben, dass nur noch der eigene User in sein eigenes Home gucken darf. Außer Root natürlich, der darf alles. Aber das haben sie auch nachgeschossen.
Ich wusste gar nicht, dass wir das davor nicht hatten. Aber zu diesem Dark Mode zurückzukommen, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die sich dann immer darüber beschweren, oh, es gibt keinen Dark Mode für dieses Programm. Aber ich meine, also ich finde, ich benutze selber jetzt bei KDE auch den Light Mode und ich bin super damit zufrieden, weil das gibt dann ja auch, also mir brennt das jetzt nicht so, wie du sagen würdest, die Augen aus, muss ich sagen. Da muss ich jetzt auch nochmal den Light Mode verteidigen. Ist einfach eine hellere, schönere Atmosphäre, finde ich, für mich.
Am Ja, dann ist man nicht ganz so depressiv, ne?
Ja. Nee, am Tag, wenn die Sonne scheint, ist das ja auch völlig okay. Aber dann abends, wenn es dunkel ist, ja, ist immer so eine persönliche Präferenz, die man da fährt.
Ja, das glaube ich auch.
Also ich bin jetzt nicht so einer, der schreit, ii, kein Dark Mode, ich benutze das nicht. Ich finde es immer halt noch ein schönes i-Tüpfelchen quasi auf so einer Software.
Ja, ich denke auch, es ist absolut nice to have.
Ja, ansonsten mit dem 21.4 habe ich nur gesehen, relativ viele Softwareaktualisierungen, alles mal auf dem aktuellen Versionsstand gebracht, was man halt mit so einer Zwischenversion macht. Was ich aber ganz cool fand, das habe ich natürlich leider nicht ins Handout für euch geschrieben, das tut mir jetzt leid, ist mir gerade wieder eingefallen. Wer es mal installiert hat, wird hoffentlich gesehen haben, dass es jetzt eine direkte Anbindung an LDAP
Stimmt,
gibt bei
ja.
der Installation für Domänen. Also da macht Canonical und Ubuntu in dem Moment einen ziemlich schönen Sprung nach vorne, um wieder in die Businesswelt zu kommen.
Da stimme ich dir voll zu. Also ich finde, das hat ein bisschen gefehlt für na, lange Zeit, wie lange Zeit, ne? Aber ja, ist dann doch häufiger mal, dass dann solche Unternehmen was brauchen und dann hat man halt, ich weiß nicht, vielleicht dann doch eher mehr, vielleicht sogar auf Red Hat Enterprise Linux gesetzt oder sowas, weil da war halt schon viel, glaube ich, mit drin. Oder ich glaube, Fedora hat das sogar auch schon. Und ja, da haben sie mal nachgezogen und meiner Ansicht nach, ja, ganz gut, dass sie es jetzt gemacht haben. Besser spät als nie, so nach dem Motto, ne?
Ja, definitiv. Ich konnte es nur noch nicht
Absolut.
testen. Ich habe noch keine Domäne hier bei mir aufgesetzt. Will ich auch eigentlich nicht. Brauche ich
Ach,
nicht.
Micha.
Ja, obwohl
Ja.
so ein Univention mal wieder installieren, wäre auch mal wieder lustig. Aber die Zeit, die Zeit.
Ja, habe ich sogar letztes Mal wieder gemacht und dann auch in Linux Mint dann eingebunden und ja, Linux Mint dann eingebunden über so eine Unternehmensdomäne und das hat sogar ganz gut dann funktioniert. Aber ja, musst du natürlich ein bisschen was dann da zusätzlich installieren. Also es hat ja sowieso schon immer unter Ubuntu funktioniert. Gibt es ja diesen Univention Domain Join Assistant, wie das Ding auch immer heißt. Und dann, ja, ne? Aber jetzt ist es einfacher auch für andere Domänen. Und da bin ich mal gespannt, wie das angenommen wird. Oder Ja, sagen wir mal so, für uns normale Nutzer ist es ja auch wirklich komplett zweitrangig, weil ich denke, die wenigsten von uns haben sowas. Und von daher ist es wirklich nur für die Businesswelt. Aber das ist cool.
Ja, ich sitze hier gerade und denke mir auch nur so, von was reden die da? Also ich bin da noch gar nicht im Game drin, muss ich leider sagen. Aber ist cool, dass sich Ubuntu sowas annimmt.
Vielleicht für alle, die jetzt genauso wie Lorenz denken oder ich sag mal die Augen verdrehen. LDAP ist quasi, wenn man will, so das Pendant zu Active Directory. Also am Ende eine Schnittstelle, worüber man, oder besser gesagt ein Server, wenn man dann so will, worüber dann beispielsweise Benutzerdaten abgelegt werden und dann der Computer quasi zur Domäne funkt in Anführungszeichen, hey, ich habe jetzt diesen Benutzer mit dem Passwort, stimmt das zu irgendjemandem, kann ich dem quasi Zugriff gewähren und dann kann man sich dann dadurch mit einloggen. Also so ganz, ganz grob, vielleicht etwas unschön erklärt, würde ich mal sagen. Das ist so ein LDAP-Ding.
Ist doch cool.
Plus, dass da noch relativ viel rechte Geschichten mitkommen für die User. Ne? Das macht es genau. Ja erst wirklich administrativ interessant, warum man sich das als Firma ans Bein bindet. Man kann über einen zentralen Punkt ganz viele Benutzerrechte und Zugriffsrechte zentral verwalten und steuern. Das macht die ganze Geschichte überhaupt erst sexy für eine Firma.
Absolut.
Oder für einen Admin, der dann nicht mehr Turnschuh-Admin sein möchte und quasi Bürostuhl-Admin oder wie man das Gegenstück zum Turnschuh-Admin nennt. Ich kenne nur den Turnschuh-Admin. Hausschuh-Admin, keine Ahnung. Schreibt es einfach mal irgendwo in den Kommentar oder schickt mir eine Mail an podcast@tux-tage.de. Wäre mal interessant, wie das Pendant zum Turnschuh-Admin ist.
Jo.
Ja. Ansonsten könnt ihr auch gerne wieder Anregungen, Kommentare auf YouTube uns dalassen oder mir auch direkt eine Mail schreiben an podcast@tux-tage.de. Oder vielleicht, wenn ihr selber Technik-YouTuber seid und gerne als Gast dabei sein möchtet, gerne auch mal kurze Anfrage an podcast@tux-tage.de. Genügend Eigenwerbung.
Nicht nur YouTuber sein, sondern na, wenn ihr jemand seid, der etwas über Linux verlieren will und da etwas erfahren ist und vielleicht schon irgendwo eine Präsenz hat, dann sehr, sehr gerne.
Ja, genau.
Ja, genau. Also ihr habt ja vorhin auch gesagt, man muss eigentlich nur eine gefestigte Meinung zu einem Thema haben und dann kann man hier auch direkt schon reinstarten.
Das haben wir natürlich nur bei dir gesagt, weil du dich sowieso schon so hervorragend auskennst und dann geht das ganz gut.
Ja, hat man ja auch gerade gesehen.
Ja. Man lernt immer dazu.
Ja, genau so ist es.
Wisst ihr, wer noch dazu lernt? Es muss
immer noch Potenzial nach oben sein.
Ja. Oh ja.
Wisst ihr, wer noch dazu lernt?
Nee, sag.
Microsoft. Und was? Ja, Microsoft lernt dazu. Nämlich das Windows-Subsystem für Linux wird demnächst auch Linux-Apps mit grafischer Oberfläche ausführen können. Was das ganz, ist unglaublich. Ja, das wird ganz interessant sein. Ausprobieren konnte ich es noch nicht. Ich war noch nicht so verrückt und habe mir die nächste Developer-Version von Windows 10 irgendwo installiert, um es einfach auszuprobieren. Das wird ja eh kommen. Aber ich finde es ganz spannend, dass man dann zukünftig dann auch native Linux-Programme, die es vielleicht noch nicht für Windows gibt. Wobei, da muss ich ganz ehrlich sein, kennt ihr welche Programme, die es nur unter Linux gibt?
Also beispielsweise Guardian Live hat ganz, ganz lange eigentlich nur unter Linux funktioniert und da gab es auch gar nicht so viel große Alternativen, bis auf DaVinci Resolve vielleicht für Windows als kostenloses Schnittprogramm. Aber ansonsten, wahrscheinlich halt irgendwelche kleinen Orchideenprogramme, würde ich mal sagen. Ne? Aber generell eine coole Sache, muss ich sagen, oder?
Ich glaube, das ist tatsächlich für Developer auch da, weil ich denke, es geht hier auch um diese kleinen Developer-Tools, die man halt irgendwann geschrieben hat und die dann veröffentlicht wurden, eben nur für Linux und die dann eben auch ausprobiert werden konnten. Oder eben auch für insgesamt für Entwickler, die dann eben auch ihren Content auf einer Linux-Plattform testen wollen. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass sich Windows dem annimmt. Ich habe tatsächlich auch die alte Version davon noch auf meinem Windows. Ich bin ja im Dual Boot. Und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und ich finde es auch cool, dass die das dann weiterentwickeln, muss ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke mal auch, der Plan dahinter ist ja ganz klar bei Microsoft, dass auch ein bisschen ihr Geschäftsmodell auf Open Source auszulegen. Was sie ja eh damit gemacht haben, aber so ein technischer Hintergrund, ich weiß jetzt gar nicht, da muss ich wirklich passen, ob das auch bei Windows-Servern mit dabei ist als Feature. Hätte ich im
Das
Vorfeld,
WSL?
ja.
Ich denke sicher in irgendeiner Form, oder?
Hätte ich im Vorfeld mal Patrick fragen können, der weiß das. Naja. Aber wenn es dabei ist, kann ich mir vorstellen, dass es wirklich dafür gedacht ist, um irgendwelche kleineren Open-Source-Schnittstellen auf einer eigentlich fast Windows- oder Microsoft-only Infrastruktur auszurollen. Weil dann kannst du ja relativ schmerzlos oder problemlos wirklich dann mal noch einen kleinen Nextcloud-Server oder was weiß ich irgendwo mit in deiner Domäne haben, ohne wirklich großartig Aufwand zu haben.
Aber beispielsweise für Programmierer wird ja oder ist ja das WSL schon echt eine coole Sache, beispielsweise bei uns in der Uni. Ich studiere Informatik und wir haben natürlich dann auch mal Fächer gehabt, wo wir Hausaufgaben auf hatten, wo wir halt irgendwas programmieren mussten. Und ich sag mal so, das funktioniert unter Linux meiner Ansicht nach einfach viel, viel einfacher und ja, irgendwie besser, würde ich mal sagen. Und dann ist es natürlich perfekt für Windows-Nutzer, dass sie dann quasi direkt Linux anschmeißen können quasi und dann da einfach besser programmieren können. Jetzt vielleicht dann später auch sogar mit einer eigenen IDE, wie beispielsweise diesem Code-Blocks-Editor, wenn man will, oder ja, was es da für andere Editoren gibt, gibt es wahrscheinlich auch alle für Windows, aber ja, man kann dann halt direkt, ja, nach und nach vielleicht sich auch so einen halben. Ja, Linux Desktop ist vielleicht etwas zu viel noch, aber ja, man kann dann ganz normal die grafischen Tools nutzen. Und ich glaube, das hat echt ein Riesenpotenzial auf jeden Fall. Allein auch für die Entwicklung vielleicht, wenn du deine Windows-App auf Linux portieren willst, ist das auch sicher wirklich eine coole Sache. Und das Ding soll ja auch, wie ich lese, auf Hardware-Ressourcen des Host-Systems zugreifen können. Also jetzt. Ich weiß nicht, inwiefern das gemacht wird. Hat da jemand von euch
Ich
einen Plan,
glaube,
oder?
die geben einem GPU-Support und haben jetzt auch die Audiosachen drin. Also Lautsprecher und Mikrofon funktionieren dann jetzt auch mit.
Na, pass auf, die portieren noch Fortnite auf Linux darüber, so nach dem Motto, ne? Ey, wahrscheinlich so, dafür ist es wahrscheinlich noch nicht ausgelegt. Aber so für andere Sachen, ich glaube, hat das schon viele Anwendungszwecke. Und gut. Ich muss sagen, ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich habe ja, seit Ewigkeiten kein Windows mehr. Aber hast du es mal ausprobiert, Micha?
Ja, ich glaube, das hat man sogar schon als Thema, weil ich nehme es eigentlich als, ja, was heißt Putty-Ersatz? Putty, für Leute, die es nicht kennen, ist so ein SSH-Client für Windows und ich glaube sogar Mac, aber da lege ich mich jetzt nicht fest. Ich bin kein Mac-User. Der war, für mich war der immer ein bisschen meh. Also, der kann viel grafisch. Aber ja, so von der Usability war in mir immer das Terminal lieber. Und jetzt kann ich mir halt wirklich ganz einfach meine SSH-Sitzung über mein Windows Subsystem für WSL. Windows Subsystem for Linux eben fast nativ ja, benutzen. Geht zwar inzwischen auch mit der PowerShell-SSH-Verbindung, aber sind da nicht ganz so schön. Also wirklich für Administratoren wie mich zum Beispiel, SSH-Verbindung, Shell-Skripte, bam, bam, bam. Wunderbar. Alleine dafür ist das schon, hat's sehr viel Nutzen.
Was für ein Anzeigeserver geht denn damit? Ist es ein Xorg oder ein Wayland sogar schon
Na, weder noch,
bei WSL?
es ist ja nur CMD-basiert, also Terminal-basiert. Du
Nee,
kriegst.
ich meine bei dem WSL jetzt mit den GUIs.
Ach so, mit den GUIs, da wird es vermutlich Xorg sein.
Ich denke auch, ne?
Ja.
Ja.
Naja, dann haben
Eben
wir trotzdem noch Xorg drin.
GPU-Support geben, das sehe ich ja immer ein bisschen mit Wayland. ja, verhakt, sagen wir mal.
Ja, aber X-Org ist jetzt schon so viele Jahre über veraltet, da machen es jetzt die nächsten Pau nicht mehr so schlimm.
Das ist auch ein Argument,
ja. Ja, also ich weiß gar nicht, wie lange wird das schon nicht mehr weiterentwickelt, also das ist ja...
Es hieß ja, habe ich schon gehört, also als ich in die Linux-Welt eingestiegen bin, hieß es schon, ja, Wayland wird jetzt demnächst schon X-Org ablösen, aber in sehr vielen neuen Systemen ist es ja immer noch drin tatsächlich. Hm. Also X-Org.
Ich sehe bei Linux Mint auch nicht, wann die wechseln. Also das wird sicher noch ein paar Jahre gehen. Ich hoffe, dass wir mal so vielleicht 2023, 2024 mal wechseln bei Linux Mint. Aber bis jetzt bahnt sich da noch nichts an. Da, ja, mal schauen.
Ja, solange es funktioniert.
Wenn wir jetzt schon bei den Linux, was sagen wir, Grafikservern sind, können wir ja auch gleich jetzt wieder überleiten zur Frage, könnte denn das Ganze auch Linux boosten? Also könnte es auch hilfreich jetzt für Linux sein, vielleicht für den Umstieg?
Das Windows-Subsystem meinst du?
Genau, richtig. Mhm. Also ich denke persönlich, es könnte tatsächlich das boosten, weil eben die Developer, die das dann wahrscheinlich auch benutzen, eben sich schon mal ein bisschen mit Linux anfreunden können, ohne jetzt ein ganzes virtuelles System zu installieren. Und genau, deswegen denke ich, dass es den Umstieg von denen auf jeden Fall dann erleichtern könnte zu Linux und dann entsprechend auch Linux ein bisschen aufhelfen könnte.
Ja, das ist aber auch eher für die technisch Versierten, weil ich denke, jetzt wird nicht der Nachbar von nebenan sagen, oh, da gibt es dieses Windows-Subsystem für Linux, das probiere ich doch erstmal aus, bevor ich mir eine richtige Distro installiere, also Linux-Distro. Aber es könnte, also meiner Ansicht nach, wird es auf jeden Fall nochmal Linux boosten, weil alle Plattformen, wo Linux verfügbar ist, ist auch schon mal ein Zugewinn für uns, also für uns als Linux-Nutzer. Dann tragen wir quasi, wenn man so will, den Kernel weiter in die Welt hinaus. Und je nachdem bieten wir halt einfach die Möglichkeit, relativ einfach dann dieses Linux zu nutzen. Und von daher, ja, also dann hast du weniger Aufwand als Developer erstmal. Kannst du das relativ easy über den Microsoft Store installieren und damit anfangen zu arbeiten. Und von daher, also meiner Ansicht nach ist es natürlich auch für Windows in gewisser Weise förderlich, weil dann bleiben die Leute vielleicht ein bisschen mehr auf Windows, aber für Linux vor allen Dingen aber auch. Also ich denke, da haben beide Synergien quasi. Und ich gehe schon davon aus, dass es unsere Linux-Welt, beziehungsweise für Developer auf jeden Fall, für Programmierer, schon boosten wird. Wie meinst du das, Micha?
Ja, definitiv. Also ich bin sowohl deiner als auch Lorenz Meinung. Bei Lorenz ist es ganz einfach, da teile ich die Meinung eigentlich eins zu eins, weil es gibt ganz viele Leute, die haben eigentlich keine Lust, sich eine virtuelle Maschine ans Bein zu binden. Und so kannst du es ja über zwei Klicks, oder sind es drei Klicks? Ah, drei Klicks. Dir eine ein virtuelles Linux installieren, ohne wirklich VMware-Player oder eine VirtualBox dazwischen zu haben und kannst damit ein bisschen rumspielen und so ein bisschen die Berührungspunkte oder Berührungspunkte sollen ja geschaffen werden, die Berührungsängste, das war das Wort, was ich gerade vergessen habe, die wird damit ein bisschen eliminiert und ansonsten bin ich da auch deiner Meinung, Jean, dass das definitiv das Ganze boosten wird. Und ich bin sogar derjenige, der vermutlich sagen wird, irgendwann wird das kippen, das ganze Konstrukt. Dann wird nämlich nicht Linux auf Microsoft aufbauen, sondern richtig, andersrum. Ich denke mal nämlich, auf lange Sicht möchte Microsoft von ihrem Monolithen-Kernel weg und sehen den Weg quasi eher darin, ihr Windows als Layer zwischen dem eigentlichen Linux-Kernel und dann dem User zu schaffen.
Und kann da ich mir wirklich vorstellen, ja.
Und da denkst du jetzt, dass sie quasi jetzt schon mal die Linux-User quasi für sich dann gewinnen durch solche Aktionen oder die Mitentwickler an Linux?
Ich denke eher, die gehen da auf Entwicklerfang, weil die User an sich, ja, was soll denn der Linux-User da gewinnen? Der weiß ja, was er kriegt. Aber eher Entwickler, die dann wirklich auf Windows quasi auch ihr gewohnte Linux IDE? IDE?
Ja. IDE.
IDE, genau, haben können, genau.
Also meiner Ansicht nach ist es auch ganz wahrscheinlich auf die Zukunft gesehen, die planen ja auch ein bisschen vor, einfach langfristig Geld zu sparen, ja, weil so einen eigenen Kernel zu entwickeln, kostet schon viel. Und ja, warum will man da seine eigene Suppe kochen, wenn es doch eine andere Lösung gibt? Und natürlich, ich denke, der Windows-Kernel wird für die nächsten 20, 30 Jahre auf jeden Fall weiterhin in Windows verfügbar sein, einfach weil die ganze Industriesoftware häufig leider nur mit Windows funktioniert. Aber wie cool wäre es, ja, wenn man später einfach irgendwie im Microsoft Store irgendeine Anwendung installieren kann und ja, dann wird automatisch ein WSL darunter gepackt und das würde dann daraus resultieren, dass du dann nicht mehr für Windows und Linux entwickeln musst, sondern beispielsweise nur noch für Linux und Windows dann das echt gut, ja, ich sag mal, ausführen kann. Und das ist schon eine coole Sache, könnte ich mir auf jeden Fall für die Zukunft vorstellen. Und ja, langfristig gesehen, haben wir ja, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast gehabt, wird, denke ich, der Microsoft-Kernel nicht mehr allzu grüne oder rosige Zeiten erleben, denke ich, oder?
Ja, da stimme ich dir absolut zu, auch zum Store. Also, dann hätte ja mal der Microsoft Store auch einen Grund, benutzt zu werden. Also im Moment habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass den so wahnsinnig viele Leute nutzen. Aber wenn dann eben so Open Source Linux Tools reinkommen, wer weiß.
Du, ich musste den benutzen. Du musst den sogar benutzen, wenn du das WSL installieren möchtest. Das findest du nämlich. Du musst das Feature aktivieren und dann musst du über den Store dir nämlich deine Distribution aussuchen. Also spätestens da musst du den Store benutzen.
Ja, da hast du recht.
Aber es war bis jetzt auch der einzige Punkt, wo ich in dem Store war.
Ich glaube, also Candy Crush zu deinstallieren oder sowas, oder?
Das kannst du über Programme und Features, glaube ich, okay, machen. Also das geht dann noch relativ zentral.
Ich glaube, ich habe ein Game Roblox mal darüber installiert, aber das war es dann auch, weil das nirgendwo sonst verfügbar ist.
Ja, tja, so ist es. Wie man es nimmt. Apropos, wie man es nimmt. Wollen wir mal einen Zwischenbericht für unsere Zuhörer abgeben, wie es mit den Tux-Tagen steht, Jean? Oder?
Sehr gerne.
Wollen wir mal eine Infopause geben? Nee, können wir eigentlich nicht, weil wir haben ja schon Zuwachs dabei mit dem Lorenz. Da können wir gleich mal sagen, wie es gerade so läuft.
Ja, also generell, ich glaube, haben wir gar nicht so viel zu sagen. Also wir sind gerade doch schon clever in der Planung. Der Lorenz hat jetzt angefangen mit der Shani so ein Streaming-Setup schon mal zu erstellen für die kommenden Tux-Tage. Ich mache mit Uwe momentan relativ viel für Sponsoren, dass wir dann ja vielleicht ein paar Sponsoren dieses Jahr bekommen, na, hoffentlich ein paar mehr als nur einen quasi letztes Mal. Und was macht ihr in der Technik so grob?
Von der Technik steht erstmal alles so weit, wie wir es brauchen. Die eigentlich spannende Technik kommt ja erst wieder einen Monat vorher.
Ja, das stimmt. Wobei natürlich, wir haben probiert, WorkAdventure mal zu installieren und sind kläglich gescheitert. Das heißt, wenn du da draußen Ahnung von WorkAdventure hast, von der technischen Seite her, nicht wie man Maps erstellt, das haben wir hinbekommen, aber wie man wirklich so eine Instanz mal selber hostet, dann schreib uns doch gerne mal eine Mail auf kontakt@tuxtage.de beispielsweise, -tuxtage.de wären wir sehr über deine Hilfe dankbar. Ne? Ansonsten wird es wahrscheinlich demnächst auch einen Livestream tatsächlich dann für Linux-Geistern geben, wo wir dann WorkAdventure mal gemeinsam installieren. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Nur sind wir da noch auch auf der Suche nach Leuten, die sich damit sehr, sehr gut auskennen. Und ja, wir haben es irgendwie nicht hinbekommen. Aber ja, ansonsten läuft soweit alles gut, würde ich mal sagen, die Vorbereitungen. Und ich denke, ich hoffe, wir können uns alle irgendwann mal als Team im Sommer treffen. Und hoffe auch, dass wir im November alle gemeinsam die Tox-Tage an einem Ort produzieren können. Das wäre dann wahrscheinlich wieder in Erlangen. Und ja, dass wir dann nicht komplett verstreut sitzen. Aber ja gut, wir haben es jetzt schon ein Jahr so gemacht. Wenn es die Bedingungen nicht mehr zulassen, dann müssen wir es wahrscheinlich nochmal so machen. Aber mir wäre es schon lieber, euch mal alle kennenzulernen. Also mal so persönlich, ja, weil Micha und ich, ja, wir haben, ich denke, schon einige Stunden mittlerweile verbracht, aber uns leider auch noch nie persönlich getroffen. Genauso mit Lorenz und ganz, ganz vielen anderen. Und ja, ich hoffe, dass wir das diesen Sommer wirklich mal hinbekommen und dass es einfach erlaubt ist. Da freue ich mich schon drauf. Aber ich denke, das geht euch allen da draußen auch mal genauso, wieder ein paar mehr Leute vielleicht zu treffen. Ich muss schon sagen, wenn man das erste Mal wieder richtig feiern gehen kann, da bin ich der Erste, der da ganz, ganz vorne quasi steht und ja, wahrscheinlich schon einen netten Abend verbringt, würde ich mal sagen.
Ja, ich gebe mich da auch.
Jetzt bist du weg.
Sorry. Also ich bin da auch sehr zuversichtlich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das dann auch hinkriegen, uns zu treffen. Fände ich auch mega cool, mal die Leute in Real Life zu sehen. Genau.
Da merkt man mal, wie jung der Lorenz ist. Real Life.
Im Real Life. Ja,
dafür sind wir ja eine ziemlich... Jetzt
können wir mal schätzen, wie alt ich bin.
Sind wir ja Gott sei Dank eine ziemlich durchwachsene Truppe.
Das ist echt cool vom Altersunterschied her, ne? Also ich glaube, Lorenz, du bist jetzt der Jüngste mit 16?
17? Ja, richtig.
16. Ne? Und ja, das Ganze geht vom Alter hoch bis... Ich will jetzt Uwes Alter nicht schätzen, aber er ist schon etwas fortgeschrittener vom Alter, würde ich mal sagen. In seinen besten Jahren, würde ich sagen. Und wirklich dazwischen haben wir alles. Also das ist schon ganz cool, dass da verschiedene Generationen sich zu so einem Projekt zusammengefunden haben. Und ich denke, bis jetzt haben auch wir alle viel Spaß, hoffe ich mal, oder?
Ja, also absolut. Ich habe bis jetzt noch keine Sekunde das Ganze bereut.
Das ist ganz gut. Ich zwar schon.
Ja, gut.
Manchmal gab es schon Phasen, ne, wo ich mir gedacht habe, ey, ja. Wie wird das denn noch am Ende? Aber hey, also jetzt am Ende, ich muss sagen, echt ein cooles Projekt und ich bin froh, dass wir so die Möglichkeit haben, das zu machen. Und ja, also ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung, muss ich sagen. Und wir haben schon relativ viele Vortragseinsendungen schon fast bekommen. Also irgendwie so 5, 6 Leute haben schon angefragt, hey, ich will unbedingt nächstes Jahr was machen. Das finden wir richtig, richtig cool. Oh, super. Die Phase für Call for Papers wird, wir wissen es noch nicht genau, aber wird noch ein bisschen dauern, so 1, 2 Monate. Aber ihr werdet dann eine relativ große Zeitspanne haben bis zum November. Diese Vorträge dann einzureichen. Ich denke, bis Ende Oktober sogar oder ich weiß es nicht. Wir haben uns schon einen Zeitplan gemacht. Da gibt es dann die Infos, sobald wir sie haben, würde ich mal sagen.
Ja, wird mal wieder spannend.
Absolut.
Ja. Kommen wir mal nach dem bisschen Smalltalk noch zum letzten großen Thema. GNOME 40, das ist das, was Ubuntu 21.4 nämlich noch nicht nativ mitgebracht hat. GNOME 40, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. GNOME 40 ist mal wieder eine Version, die ziemlich viel, eine radikale Änderung nicht, aber viel optische Änderung mitbringt. Da geht alles eher so in die horizontale Ausrichtung. Ich habe gelesen, dass eher auf wirklich Breitbildmonitoren anpassen möchten. Der ganze App-Drawer oder wie nennt man denn das App?
Wie meinst du?
Dass die App-Übersicht.
Ach so, ja, die Aktivitätenübersicht oder sowas. Ja,
nicht nur die Aktivitäten, sondern Aktivitäten ist ja, was du gerade geöffnet hast, auf welchen Arbeitsflächen, aber dann quasi alle Programme zu sehen, diese Übersicht.
Anwendungsübersicht,
AppDrawer, ja. Also je nachdem, wie man es nennt. Das ist ja auch jetzt horizontal scrollend, was, ja, es ist jetzt nicht komplett das Kind quasi neu, Quatsch, das Kind neu erfunden, das Rad neu erfunden. Das war jetzt irgendwie, das Rad neu erfunden, aber es sind doch schon signifikante Änderungen dabei. aber auch coole Sachen, was ich gelesen habe. Gestensteuerung für alle Notebooks oder vielleicht dann sogar Tablets. Ich weiß es nicht, wo die Entwicklung hingeht. Ich würde es mir ehrlich gesagt mal wünschen, so ein richtig schönes, funktionierendes Desktop-Betriebssystem auf einem Tablet zu haben.
Ja, das, ich hoffe, dass das GNOME mal langsam auch vorantreibt, weil es gibt Jing OS so als Alternative. Das ist aber, soweit ich das bis jetzt verstehen konnte, ziemlich proprietär und nicht unbedingt das, was man unter freier Software versteht. Von daher, eigentlich ist GNOME 40 schon richtig, richtig gut für Touch-Support. Ich würde mal sagen, optimiert. Außer, wenn du eine Anwendung öffnen willst, dann musst du oben in diese kleine Ecke Aktivitäten klicken. Und dann, ich glaube, verklickt man da sich da auch sehr, sehr gerne. Oder tippt dann in dem Fall. Also irgendwie Tastatur braucht man auf jeden Fall. Aber ja, ich weiß nicht. Also irgendwie wäre das ganz cool, wenn sie auch einen kompletten Tablet-Modus quasi implementieren, ja, dass du das einfach etwas schöner benutzen kannst. Ansonsten geht es ja mit dem Touch super gut, muss ich sagen. Hat ja GNOME auch echt optimiert, aber da haben sie sich jetzt irgendwie für die neue Version meiner Ansicht nach nicht so viel gedacht. Das will aber PopOS beheben mit dem Cosmic Desktop, ne? Da wollen die ja unten so ein Dock einbinden. Beziehungsweise dieses Dash-to-Dock soll ja wirklich, wirklich in den Desktop mit eingebunden werden und integriert werden in die Einstellungen und hast du nicht gesehen. Und aber
das böse Zungen würden behaupten, die haben es von mir geklaut, weil das ist so eine Sache, die benutze ich per Default eh immer.
Ja, nutzen ja viele. Ne? Also beispielsweise auch das Debian-Video, was ich mal gemacht habe, vor geraumer Zeit, habe ich den Desktop genauso eingerichtet ungefähr, wie das jetzt Cosmic machen will. Also vielleicht ist es auch, es ist eigentlich nur eine Abwandlung von GNOME, aber ja, wenn das GNOME halt nicht selber machen will, dann machen es die Pop-OS-Entwickler halt ja in eigener Sache. Und ich bin sehr gespannt, wohin dieser Cosmic Desktop geht. Aber wir waren beim GNOME 40 Desktop. Wir schweifen so gerne ab, das ist unglaublich.
Ja, aber es stört ja nicht.
Ich hatte ja tatsächlich schon die Freude, das mit Fedora auf einem ganz normalen Laptop auszuprobieren. Und ich muss sagen, es macht jetzt auch ohne Touch Support ganz viel Spaß. Allerdings hätte ich mir dann beim GNOME 40 Desktop insgesamt auch mehr Verbesserungen hinsichtlich dem Workflow gewünscht. Also ich fand, ich mochte GNOME am Anfang eigentlich voll gerne, aber wenn man dann eben auch reingeht und sagt, ja, ich will das jetzt perfekt an meinen Workflow anpassen, ist es halt nicht mehr so perfekt, sage ich jetzt mal, wie es für mich zum Beispiel jetzt Plasma ist. Aber es gab sicher ein paar schöne Augen-Candies, sagt man ja im Englischen, die ich auch sehr cool fand. Und ja, deswegen hätte ich mir auch sehr gewünscht, dass zum Beispiel in Ubuntu 21.4 das drin gewesen wäre. Und ja, das fand ich jetzt nicht so cool. Aber es hing sich ja auch ein bisschen mit der Stabilität und Wayland und so weiter zusammen. Deswegen kann ich das auch absolut nachvollziehen.
Das war dann wirklich auch der Grund, warum sie es nicht mehr zeitplanmäßig geschafft haben. Das war so aufwendig, dann hätten sie den Release-Termin nicht mehr halten können.
War schon ein bisschen kurzfristig, ne? Aber hey, lieber so und ganz ehrlich, dann kommt es halt erst in der 21.10. Ich denke, das stört jetzt nicht den großen Geist.
Nö, definitiv nicht.
Ich bin sowieso mal gespannt, ob GNOME dann eher wieder einen Rückzieher macht und vielleicht sich wieder in die alte, in Anführungszeichen, Bedienung ändert, weil da gibt es schon viel Gegenwind bei GNOME 40. Ne? Also manche finden es super cool. Ich persönlich finde es auch erstmal super cool, aber am Ende frage ich mich so, ja, hat es das jetzt gebraucht? Irgendwie war das GNOME davor. Also das bringt kaum Verbesserungen mit, habe ich so das Gefühl. Kann aber auch sein, dass ich da auch etwas zu subjektiv auf das Thema schaue. Oder dass da auch sehr, sehr viel Subjektivität mit reingeht in das ganze GNOME-Thema. Also die Umstellung von GNOME 2 auf GNOME 3 war ja auch ein Riesenaufschrei. Und hat ja Ubuntu gemeint, gut, jetzt entwickeln wir unseren eigenen Desktop. Ja, gut, der wurde dann auch nichts. Muss man auch mal sagen. Aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie, wie seht ihr das Ganze, die neue Version?
Ja, es könnte ja sein, zum Beispiel, dass sich GNOME 40 quasi abspaltet vom Standard-GNOME für den Desktop und eben, wie schon gesagt, zu eher so einem Tablet-Distro wird oder für Touch-Laptops, sage ich jetzt mal. Und die dann wieder GNOME als Basis nehmen, also GNOME 3, und das dann eben weiterentwickeln, wieder zu einem neuen Desktop. Genau, das könnte sein, das könnte ich mir vorstellen.
Oder ich glaube, eine coole Geste wäre ganz cool, wenn man das irgendwie von unten dann hochwischen kann, so ein bisschen wie beim Handy vielleicht, dass man dann sich so ein Dock dann hochwischt, beispielsweise bei GNOME. Das wäre vielleicht ganz cool. Aber ich glaube, das wird so erstmal nicht unterstützt. Aber vielleicht macht das Cosmic ja.
Ja, das werden wir mal sehen. Ich muss nur sagen, oder mein Wunsch wäre ja wirklich, dass man relativ viele Features für GNOME 40 optional auch wieder ausschalten kann, weil ja, jetzt das ist jetzt aber massiv meckern auf hohem Niveau, weil ich ja ganz gerne mein Desktop und mein Arbeitsklo relativ krass durchstyle. Diese Aktivitätenübersicht, dass der Desktop nicht mehr als Hintergrund angezeigt wird, sondern als füllende Farbe und man dann einfach nur oben die Arbeitsflächen sieht. Oh, gefällt mir irgendwie. Also, weiß ich nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Da würde ich es mir wünschen, wenn ich es wieder klassisch zurückstellen kann, dass bei mir die Aktivitäten quasi in dem Moment das Desktop-Bild zeigen, aber eben was darauf geöffnet ist, beziehungsweise bei mir ist es ja sogar ausgeblurrt durch GNOME Blur, nee, Blur, Dash to Blur, keine Ahnung. Gibt es eine schöne Erweiterung, die fügt ganz viele Blur-Effekte hinzu, wenn man sie haben möchte. Das ist dann ganz praktisch. Ich wünsche mir ganz, eigentlich finde ich es gut, die Entwicklung von GNOME. Wobei das aus meinem Mund zu hören ist eh wieder verrückt, weil von GNOME 2 zu GNOME 3 habe ich mir gedacht, GNOME werde ich nie benutzen. Das ist so bäh, das ist so igitt, das, nee. Und inzwischen möchte ich es nicht mehr missen. Es ist wirklich so. Das war auch übrigens damals der Grund, warum ich von Ubuntu zu Linux Mint gewechselt bin. Eben wegen diesem GNOME und Unity Desktop. Also Wechsel von GNOME zu GNOME 2 zu GNOME 3. Okay. Und dann auch mit Unity war nicht ganz so cool. Also das war dann auch bei 12.4 noch so leicht unfertig, möchte ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen noch undurchdacht.
Ja, also war es ja die ganze Zeit so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt. Also, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da hat einfach Canonical nicht allzu häufig auf die Community gehört bei Unity. Aber generell muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bei GNOME, ich finde GNOME einen super schönen Desktop und auch GNOME 40, ja, von mir aus auch echt toll, aber ich frage mich, wie man darin so effizient arbeiten kann. Also ich weiß nicht, ich bin mit meinem Linux Mint super zufrieden. Ich habe ein kleines Startmenü, habe ganz klassisch eine Leiste unten, also das quasi null verändert. Habe nur in meiner rechten unteren Ecke so die Fensterübersicht eingestellt, dass wenn ich in die rechte untere Ecke mit der Maus gehe, dann werden halt alle Fenster angezeigt. Und so kann ich dann halt wirklich sehr, sehr einfach durchswitchen durch die Fenster und hast nicht gesehen. Bei GNOME hat man das Problem, dass du beispielsweise dieses Alt-Tab dann erstmal nochmal fünfmal umstellen musst, bis das dir eigentlich, ich sag mal, passt in der Regel. Oder ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass er etwas zu langsam ist vielleicht. Also ist natürlich wunderbar anzuschauen, aber wenn du wirklich produktiv arbeiten willst, habe ich persönlich einfach ja mit Cinnamon die besten Erfahrungen gemacht. Auch XFCE ist tatsächlich auch ein ganz guter Kandidat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, da fehlen dann solche Features wie die Fensterübersicht oder sowas, die ich wirklich gefühlt, ja, sekündlich nutze. Und ja, ich weiß nicht, seid ihr unter dem GNOME-Desktop produktiv? Also Micha, ich gehe mal bei dir schon davon aus, oder?
Soll ich jetzt einfach mal spaßeshalber Nein sagen? Seitdem ich GNOME nutze, kriege ich nicht mehr fertig. Nee, Quatsch. Also der Default, ich habe mich dann gewöhnt, aber so ein paar Schräubchen drehen tue ich mir trotzdem. Weil Ich brauche immer so ein Dash, also so ein Dock da unten, wo ich wirklich meine Anwendung habe. Ja, und ansonsten, das Aktivitäten-Symbol benutze ich gar nicht. Ich benutze hier die Super-Taste, gebe die Anwendung ein, die ich brauche. Da bin ich gar nicht aktiv drin.
Ja, das finde ich auch. Das ist richtig gut. Wobei, ja, okay, vielleicht bei GNOME habe ich noch so ein bisschen das Ding mit dem Nemo. Ah, nee, nicht Nemo. Nautilus heißt der Dateimanager. Ich kann mich mit dem nicht anfreunden. Der hat immer noch keine Zwei-Listen-Sicht. Mann, und auch keine Erweiterungen oder sowas. Also diese Zwei-Listen-Sicht, die man mit F3 aktivieren kann, die nutze ich quasi die ganze Zeit. Und bevor ich mir dann immer zwei Fenster hier raushole, kurz F3 und dann kann ich damit arbeiten. Ja. Und das finde ich schade. Oder auch beispielsweise, wie du andere Orte erreichen kannst, andere Festplatten. Musst du dann auch unten auf Orte gehen und dann auswählen. Das ist auch wieder ein zusätzlicher Schritt, den vielleicht der für einfache Nutzer, die, ich sag mal, so wenig wie möglich straightforward gehen wollen. Das passt soweit. Aber für Leute, die produktiv sein wollen, die mit dem System arbeiten wollen, habe ich manchmal so das Gefühl, ja, da ist GNOME nicht ganz auf der Höhe.
Aber war das eigentlich der einzige Grund, dass quasi GNOME nicht so fürs produktive Arbeiten da war, dass dieser Sprung von GNOME 2 auf GNOME 3 so einen großen Aufschrei erweckt hat?
Ich denke einfach nur, was? Veränderung? Hilfe? Das alte hat mir doch ganz gut gefallen. Ich gehe da ganz stark davon aus. Also so eine Veränderung, die viele nicht erwartet haben und auch vielleicht auch nicht wollten, weil sie waren eigentlich somit zufrieden. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Aber ich muss sagen, das war leider auch vor meiner Linux-Zeit. Ich bin erst so zu 2013 in Linux-Welt gekommen. Auch schon 8 Jahre mittlerweile. Unglaublich. Aber es ist mittlerweile 11 Jahre her mit dem Wechsel, ne? Das ist unglaublich. GNOME 3 ist mittlerweile, ja, weiß ich nicht, ob es schon, ich sag mal, eine größere Lebensdauer oder Lebensspanne hat als das GNOME 2. Weiß ich gar nicht, wann GNOME 2 auf dem Markt kam, wenn man so will. Aber
das habe ich jetzt auch nicht im Kopf.
Aber ich muss sagen, GNOME 3 fand ich am Anfang, also ich bin ja damit quasi reingekommen, also nach MX Linux, aber danach bin ich dann sofort in den GNOME Desktop gekommen und am Anfang fand ich den eigentlich total schön. Da muss ich auch noch nicht so krass produktiv arbeiten, ein bisschen für die Schule. Und dafür war das perfekt. Es hat einfach, ja, jetzt muss ich schon produktiv arbeiten für die Schule. Jedenfalls damals hat mir das total schön gefallen. Alles sah ganz gut aus und es hat im Endeffekt alles gut funktioniert. Es gab weniger Bugs, sage ich jetzt mal. Aber dann wollte ich natürlich ein bisschen mich schneller voranbewegen im Desktop, sage ich mal, und dann schnell mal Fenster switchen und so weiter. Und da war dann einfach GNOME nicht mehr womit ich mich dann eben bewegen wollte. Und bin dann eben jetzt beim Plasma Desktop gelandet und bin damit eigentlich auch ganz glücklich.
Schön.
Da muss ich sagen, KDE hat mich verloren als User. Das war aber damals schon mit dem Sprung von KDE 3 zu KDE 4. Das hat mir dann einfach irgendwann nicht mehr gefallen.
Boah, ich muss sagen, ich finde KDE 4 die Zeit wunderschön mit dem Oxygen-Thema, mit diesen coolen Sounds, beim An- und Abmelden. Ah, das ist einfach schön. Also ich muss sagen, wenn ich KDE nutzen würde, nochmal wahrscheinlich damit. So dieses KDE Plasma, das Neue, was es ja jetzt mittlerweile auch schon seit 6, 7 Jahren gibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist ganz viel Subjektivität. Und das Schöne ist doch bei Linux, jeder kann doch den Desktop wählen und das Thema, was er für richtig hält, weil, ja, wir haben die Freiheit hier bei Linux. Die Windows-Nutzer wären froh, wenn sie quasi eine Alternative hätten.
Ja. Genau, ich sag immer, im Zweifel gibt es noch XFCE. Also damit kommt eigentlich fast jeder klar. Also bis jetzt
XFCE ist klasse.
Habe ich noch keinen gesehen.
Dem stimme ich auch zu.
Das ist so puristisch, aber trotzdem so anpassbar. Das finde ich so super. Und dann auch noch so relativ ressourcenschonend. Ist schon ein schönes Projekt. Aber wenn man es schön haben will, muss man durchaus ein bisschen Zeit zum Basteln investieren. Das muss man dazu sagen. Aber wenn es einmal läuft, dann läuft's.
Und in der Regel, oder jedenfalls, man lernt auch irgendwann den XFCE-Desktop dann einzustellen, wie man ihn braucht und alle Kniffe und dann geht das schon ganz gut. Ich muss sagen, so XFCE könnte vielleicht noch die ein oder andere, ich sag mal, Erweiterung bekommen, wie beispielsweise diese Fensterübersicht, wäre jetzt so mein Favorit, ne? Ihr habt da vielleicht andere Präferenzen. Da ist mir XFCE vielleicht manchmal noch etwas zu, ich sag mal, geradlinig. Aber das, also, ne, kann man ja vielleicht irgendwie als Add-on vielleicht noch hinzufügen, wie beispielsweise das Whisker-Menü kam ja auch irgendwann mal in Anführungszeichen als Add-on dazu.
Na, über die XFCE-Goodies, ja.
Genau, über die Goodies da. Und das wäre cool, wenn man da vielleicht noch ein, zwei weitere Sachen installieren könnte oder nutzen könnte. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die XFCE-Nutzer, die das nutzen, da sowieso, ich sag mal, das nicht wollen. und von daher, ja. Aber ich finde es cool, muss ich sagen, wie sich XFCE doch als, ich weiß nicht, wie alt das Ding ist, aber ist ja gefühlt schon Asbach-uralt. Mhm. Und ist schon unglaublich, wie sich das hält und immer noch, meiner Ansicht nach, mit den modernsten Desktops mithalten kann. Und das, ja, bin ich echt gespannt, wie das weitergeht. Und ich denke, in 10 Jahren werden wir es immer noch nutzen. Also beziehungsweise als Alternative da haben. Und ich glaube, es wäre sogar schon fast meine persönliche Nummer 2 von den Desktops her. Bei euch?
Meine ist er. XFCE ist nach dem GNOME oder Pop-OS Desktop. Naja, ist ja GNOME. Noch ist es GNOME. Nach GNOME auch meine Nummer 2, weil egal was, XFCE geht immer.
Ja, meine Nummer 2 ist eigentlich Budgie und dann kommt erst XFCE. Aber trotzdem finde ich es auch einen mega coolen Desktop. Habe ich auch in MX benutzt tatsächlich und war damit relativ zufrieden. Also von Default sieht es jetzt nicht wunderschön aus, aber ich glaube, es ist auch für so Bastler, die dann eben auch ihren Desktop wahnsinnig viel anpassen wollen und den dann eben möglichst schön von 0 auf 100 sozusagen hochputschen wollen, grafisch.
Ja, der Standard ist kacke, braucht man nicht drum zu reden, ne? Aber ja, so, es gibt so viele Adaptionen von XFCE, also beispielsweise Linux mit XFCE sieht super aus, Xubuntu sieht super aus, Manjaro XFCE ist auch klasse und ja, schon cool, was für Gestalten der annehmen kann und ja, immer noch gut und modern aussieht und leistungsschonend ist. Das ist schon echt cool. Echt ein Wunderkind irgendwie.
Ja, aber wenn man das jetzt so krass anpasst, wisst ihr da, also verliert es dann krass an Leistung, also mit Plank und so weiter, habe ich mal gehört, dass es dann so krasse Ressourcen, dass man eben da so einen Deal sozusagen mit den Ressourcen eingehen muss, dann entsprechend, wenn man es dann so anpasst.
Ja, du musst ja schon ein bisschen drauf achten, sobald du ja auch Transparenzeffekte im XFCE einschaltest, muss er ja quasi die halb gerenderten Elemente schon im RAM haben, damit er das flüssig darstellen kann. Also die kommen da zwangsläufig mit, diese Abstriche. Wenn du jetzt extrem mit Effekten oder sonst was spielen möchtest, dann wird's natürlich auf die Ressourcen gehen müssen. Das ist einfach das technische die technische Notwendigkeit. Aber eben, was mich immer gereizt hat, ist, dass XFCE, wie relativ wenige andere Desktop-Umgebungen, auch wirklich flexibel in den Anordnungen ist. Du kannst ja wirklich dir ein blankes Panel machen, dir das oben, unten, kannst das komplett selber gestalten, wenn du die Zeit hast, was du bei jemand anders kaum hattest. Bei KDE 3 weiß ich, da ging es fast genauso gut, aber eben nicht in der Fülle, wie es dann schon bei XFCE gab. Also die Freiheit von XFCE ist für mich zumindest in den Desktop-Umgebungen, die ich kenne, ungeschlagen.
Die ist echt gut. Wobei, ein Kritikpunkt habe ich bei XFCE, und zwar sind das die Sachen wie der Kalender oder die Lautstärkeregelung oder Netzwerkverbindungen. Das machen andere Desktops deutlich schöner. Ja. Und da hast du jetzt nicht so die Einstellungsvielfalt. Aber so what? Ansonsten ist das Ding klasse.
Die sehen auch teilweise noch aus wie Windows 3.11. Also
ja, richtig. Also Orange-Kalender, sorry, ist ich kann es nicht verstehen, dass man das heutzutage noch als Standard drin hat und da nicht mal ein bisschen was Eigenes vielleicht dann nochmal entwickelt. Aber gut, das würde dann wahrscheinlich erstmal nochmal Hardware-Ressourcen kosten. So ist Orange ja wirklich sehr, sehr einfach gehalten.
Ja, der einzige Kritikpunkt bei mir bei XFCE ist, man kann ja nicht die Aktivität quasi mit einem Starter bündeln, also dass man sowas wie ein Windows-Look hat, sage ich jetzt
doch,
mal.
Doch, das geht.
Das tatsächlich?
Das geht.
Ich habe es tatsächlich noch nicht hinbekommen. Das hat ja KDE, glaube ich, auch bei Default. Mhm. Deswegen finde ich das ganz gut. Und es ist halt auch gut vielleicht für Windows-Umsteiger dann. Aber geht das wirklich? Also
oder warte mal. Ja, also so ein Hybrid geht irgendwie. Also das ist eine gute Frage. Ja, nee, ich glaube genauso jetzt, wie beispielsweise auch Cinnamon das ja hat mittlerweile, ist es nicht so, dass beispielsweise, wenn du auf ein Icon klickst, dass es dann so angezeigt wird, dass dieser Starter, den du gerade geöffnet hast, dass da schon Fenster offen ist. Beispielsweise war ja bei Unity genauso in dem Dock da links. Bei Dash2Dock wüsste ich es jetzt nicht, müsste es sicher auch geben. Aber stimmt, da hast du recht. Ja, also bei XFCE kannst du halt verschiedene Starter einrichten und dann kannst du rechts quasi die Fensterknöpfe, heißt das Ding, also deine Fensterliste, ja, hintun. Und da kannst du auch das so einstellen, dass nur die Icons erscheinen. Aber dass das jetzt kombiniert ist, ich dachte, es geht. Also es könnte sein, dass ich mich da vertue. Aber also, das wäre auf jeden Fall cool, da stimme ich dir zu.
Ja, ich habe das auch sogar auf Foren, glaube ich, mal gesucht, aber also ich habe jetzt noch keine Möglichkeit dafür gefunden, aber ich fände es auf jeden Fall auch cool, wenn die das mal oder sowas in der Art mal machen könnten, weil sonst bis jetzt war eben die einzige Möglichkeit, dann auf extra Docs oder extra Panels dann zuzugreifen, wie zum Beispiel Plank daneben. Und das fände ich wirklich schön, wenn sie dann sowas auch hinkriegen würden.
Ich muss sagen, ich selber bin gar kein Fan von Plank oder sowas. Oder wie heißen die anderen Sachen? Ich weiß es nicht mal. Irgendwie ist das
Doki oder Cairo-Doc.
Genau, Cairo-Doc auch noch, ja. Also meiner Ansicht nach reicht da ein ganz einfaches, also keine großen fancy Animationen, dass das dann größer wird. Das ist einfach nur Systemleistung, die in der Hinsicht verloren geht. Und mir selber bringt es keinen Mehrwert, muss ich sagen. Also da reicht mir schon normalerweise diese Default-Leiste, wenn du die ein bisschen anpasst bei XFCE. Wobei Plank, würde ich sagen, geht noch. Ich habe beispielsweise schon Elementary 6 ausprobiert, jetzt gestern für ein Video, was ich eigentlich machen wollte. Dann habe ich gemerkt, ups, da funktioniert die Anwendungsverwaltung gar nicht. Dann zeigst du es mal besser noch nicht. Aber jedenfalls, ja, da haben sie auch ein Plank tatsächlich drin, dieser Pentium Desktop. Also das ist kein Dock vom Pentium Desktop, das müsste ein Plank sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das integriert sich sehr, sehr gut, aber hat halt auch keine zusätzlichen Animationsfeatures. Meiner Ansicht nach braucht es die eigentlich nicht. Aber ja, je nachdem, jeder kann sich den Desktop so einrichten, wie er das haben will.
Genau, die Freiheit haben wir ja.
So.
Das ist ja das Gute. Ja, jetzt sind wir eigentlich von einem GNOME 40-Analyse zu einem XFCE-Loblied übergeschwungen. Das ist auch lustig, wie das jetzt gekommen ist.
Ja, unglaublich. Ja, ja, aber schöner Desktop. Also, XFCE, nein, Spaß.
Ja, ansonsten GNOME 40, ganz viele GNOME-Anwendungen haben nochmal ein bisschen Politur bekommen sozusagen. Das Netzwerktool zeigt jetzt WLAN-Netze ganz oben in der Liste an, was das ganze Verwalten dort nochmal ein bisschen besser macht. Ja, und im Software Center wird explizit auf Security Updates hingewiesen und das fand ich eigentlich nicht verkehrt. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe gestern noch mir Fedora 34 ist, glaube ich, aktuell mit dem GNOME 40 mal installiert. Hab mir mal den GNOME 40 so ein bisschen angeguckt und dann bin ich mal wieder im Terminal abgeschwiffen, weil Fedora als andere Distribution, habe ich mal geguckt, was die so anders und schöner machen, gerade über YAML als Paketverwaltung. Da bin ich dann irgendwann vom GNOME-Testen eher so im Unterbau von Fedora-Testen irgendwie gelandet.
Warum nicht?
Da hätte ich jetzt tatsächlich noch eine Frage. Warum eigentlich GNOME 40, warum nicht GNOME 4? Das wäre doch eigentlich bei der Rangordnung oder bei der Zeitfolge ein bisschen sinnvoller gewesen.
Ja, aber die haben sich ja auch gedacht, wir tun jetzt mal ein bisschen anders
durchzählen.
Ne? Weil ja. Die haben ja GNOME 3.38 ist aktuell stable. 3.39 ist aktuell develop und dann wäre ja 3.40 gewesen und weil sie gerade eh an der 40 waren, sagen wir, komm, wir machen den nächsten großen Sprung auf GNOME 4 und damit es nicht GNOME 4 wird, haben sie sich GNOME 40 gedacht, total verrückt.
Okay. Ist ja genauso wie mit OpenSUSE, War ja OpenSUSE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder sowas. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir machen so was ganz Witziges, wir gehen es auf die 42 hoch. Und jetzt sind sie wieder bei 15. Hm. Versteh mal einer das. Aber gut, ist cool.
Also meinst du jetzt OpenSUSE gerade?
Ja, OpenSUSE, was habe ich gesagt?
Das, Okay. Das war nur Zusammenhangsfrage. Also OpenSUSE finde ich auch sehr cool, vor allem mit dem JAS, dass man da so ein großes Konfigurationscenter hat. Aber wir schweifen ab.
Ja, fällt mir gerade auf. Aber zu OpenSUSE, JAST und Netzwerk hatten wir auch letztes Jahr einen schönen Vortrag von dem, dessen Name ich vergessen habe.
Ja, ich weiß. Achim Burgdorf hieß der, glaube ich.
Ja, könnte sein.
Ich glaube, das müsste er gewesen sein. Ja, es war echt cool. Hat Spaß gemacht. Und ich denke, das ist auf jeden Fall Stoff mal für eine weitere Podcast-Folge, oder? Mal OpenSUSE ist auch echt ein spannendes Ding nochmal.
Hatte ich bis jetzt, glaube ich, in meiner ganzen Linux-Zeit erst einmal ausprobiert und das war auch schon einige Monde her.
Monde. Schön. Ja, okay.
Aber ansonsten, ja, thementechnisch sind wir durch. Hat noch jemand eine witzige Anekdote, die er loswerden möchte?
Nö. Genießt das Wetter draußen. Keine witzige Anekdote, sondern Aufforderung an euch. Das ist richtig schön momentan.
Das Wetter wird besser.
Absolut.
Das erinnert einen gleich so an Sommergefühle. Ah, das ist ein Traum. Da muss man gleich nochmal rausgehen und möglichst nicht mit so vielen Leuten treffen, aber mit einem oder so geht das
gleich. Naja, solange du den Zollstock mitnimmst und den Mindestabstand einhältst, ist doch alles okay.
Ja, genau, finde ich auch.
Schön.
Ja, gut. Nee, schön, schön, schön. Dann sind wir für heute oder für dieses Mal durch, sagen wir mal so, nicht nur für heute. Und ich bedanke mich ganz herzlich mal wieder bei dir, Jean, fürs, eigentlich bis jetzt bist du die zweite große Konstante neben mir in dem Podcast. Finde ich auch ganz schön immer.
Ist cool, ne? Hat sich so ergeben, ne?
Funktioniert auch gut.
Ja, ich denke, das geht ganz gut. Und ich danke dir vor allem auch wieder fürs Vorbereiten und Organisieren und so. Da hat ja Micha eigentlich die ganze Arbeit. Ich sitze hier nur da, gebe mal blöde Sprüche und einen Senf dazu und dann muss Micha damit klarkommen. Also, solange das für dich okay ist, mache ich wieder weiter.
Ja, alles klar. Denk dran, ich habe auch noch Post-Production und Hochladen. Und ab und zu gucke ich mir auch mal die Kommentare an, die ihr bei YouTube abgebt. Ja. Und ganz großen Dank an den Lorenz, unseren Neuzuwachs, fürs Dabeisein und ja, auf weiterhin gute Zusammenarbeit, möchte ich meinen.
Ich danke ebenfalls, es war mir ein Fest. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Jo. Und natürlich ganz großes Dank wie immer an unsere Zuhörer, an die hoffentlich immer noch weiter wachsende Community. Schreibt gerne Anregungen, entweder per YouTube oder einfach nochmal per Mail an podcast@tux-tage.de und dann gucken wir, was wir hier draus machen können. Wie wir mit euch zusammen quasi wachsen.
Genau, das kriegen wir hin.
Ja, in diesem Sinne. Wunderbar. Oh, jetzt, ich wollte euch nicht abwürgen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.